Gut. Sound passt zu meiner Seite, du fühlst dich wohl.
Ja.
Gut. 1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße heute in der Pension Schöller Eva Marold. Hallihallo.
Hallo. Na, so musst du sagen. Hanihano.
Ach so.
Entschuldige. Hanihano.
Ich verstehe. Ja. Für die Pensionistinnen und Pensionisten draußen, so nenne ich meine Hörer, die Pension Schöller nicht kennen. Es gibt dort eine Figur, die statt L immer N sagt. Ja. Also Hanno. Eva, wir beginnen mit der Frage, die jeder Kabarettistin schon mal gestellt worden ist. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Reingerutscht, irgendwie wie die Jungfrau zum Kind. Ja.
Erzähl mal, wann hast du das erste Mal bemerkt, dass du lustig bist?
Naja, als Kind schon. Ja, schon. In der Schule schon war immer der Klassenkasperl und so.
Ja,
oder zu Hause. Ja, mein Vater und ich haben eigentlich, das war ein Sport, dass wir die Mutti für einen halten und die ganze Verwandtschaft. Und eben, ja, also das, dass Lachen schön ist und gut tut und dass man mit Lachen einfach, dass die Zeit schöner und schneller und besser vergeht, da war ich in der Volksschule, im Kindergarten, glaube ich, Volksschule. Aber dass man damit Geld verdienen kann, glaube ich ja bis heute nicht. Dass das.
Aber du tust das.
Ich tue es, aber ich bin eingerutscht, weil ich nach wie vor mich jetzt nicht hauptberuflich als Kabarettistin sehe und empfinde, weil wenn eine Frau sehr selbstironisch ist und gut über sich selbst lachen kann, ist man ja nicht gleich automatisch ein Kabarettist.
Ja, das schon. Ja. Aber man kann schon sagen, dass du mittlerweile davon lebst.
Auch, aber ich habe wirklich, wirklich, Rudi, das Glück, dass ich mehrere Standbeine habe. Wenn man jetzt das Glasl halb voll sieht, wenn man es halb leer sieht, sitze ich so ein bisschen zwischen den Stühlen und gehöre überall und nirgends dazu.
Okay. Ja, bleiben wir vielleicht nochmal in der Zeit, wo du gemerkt hast, dass du lustig bist. Hat sich da dann schon so der Wunsch ergeben, auch auf die Bühne zu gehen mit diesem Lustigsein?
Nein, das nicht. Das mit dem Lustigsein ist, wie gesagt, ganz irgendwie von allein. Ich wollte singen. Ich habe ja über 12 Jahre nur Musicals gemacht und so. Ja. Also mein Hauptberuf ist,
und das ist, auch,
ist Sängerin.
Du hast ja eine Ausbildung, eine Musical-Ausbildung.
Ich habe die Ausbildung, dieselbe, die der Viktor Gernadach hat, am Musikkonservatorium der Stadt Wien in der Johannesgossen und in der Abteilung Musikalisches Unterhaltungstheater.
Wow.
Das ist halt Operette, Chansons und Musical. Und das war damals, glaube ich, ich war ein später Jahrgang, aber es war die 80er Jahre, das war Cats in Wien, bitte mir jetzt ein. Und dann Peter Weg, das hat 7 oder 9 Jahre hat es Cats gespielt.
Ja,
und
genau.
Dann war so ein Boom, dann war also Wien und mit Elisabeth und so, dann war ja Wien eine Zeit lang die Musicalstadt neben London in Europa. Ja.
Und in der Zeit ist bei dir dann auch irgendwie der Wunsch entstanden?
Nein, in der Zeit bin ich irgendwie drauf gekommen, dass ich singen kann auch und dass das den Leuten gefällt. Ja. Und dann nach der Matura habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, aber nicht geschafft am Konservatorium.
Ah, ja.
Und dann hat es einen Plan B gegeben und dann bin ich Dolmetsch studieren gegangen, Italienisch und Englisch.
Auch in Wien?
Auch in Wien, ja. Und da, glaube ich, im 19. in der Gymnasiumstraße war das Dolmetschinstitut. Und war aber, was die so, jetzt nicht driven. habe schon was getan, aber halt. Wahrscheinlich voriges Jahr fertig geworden, gell, wenn ich in dem Tempo weiter gearbeitet hätte.
Das hat dann nicht zart, kann man sagen. So.
Na, mir hat schon getaugt. Ich war aber die meiste Zeit dann auf Sizilien und nicht auf der Uni. Also ich hatte dann dort einen Freund auf Sizilien und bin halt zu den Pflichtprüfungen aufgefahren. Hab die manchmal geschafft, manchmal nicht, weil ich dann, also habe ich gemerkt, das ist bei mir generell so Multitasking im Hirn, weiß ich nicht. Also simultan, entweder ich habe Deutsch oder Italienisch geredet, aber wenn ich mich auf eine Sprache konzentriert habe, war ich oft Deutsch. Selbst jetzt, wenn ich Deutsch spreche, möchte man manchmal bezweifeln, dass es meine Muttersprache sei. Okay. Aber es ist, simultan Dolmetsch war, glaube ich, fix eh nichts für mich gewesen.
Ja. Aber das war ja von Haus aus im Grunde nur so eine Ausweichgeschichte, oder?
Das war Ausweich, ja richtig, Rudi, weil ich habe dann noch 4 Jahre später wieder die Aufnahmeprüfung gemacht und dann bestanden.
Ah ja, und dann ist es losgegangen.
Und dann war ich am Konz. Und dann habe ich halt gesungen und Schauspiel und da. Und dann war ich fertig mit dem Konz. Dann war, kann ich mir ihnen vorsingen für Beauty and the Beast in Wien. Haben sie mich gleich nach 4 Takten wieder heimgeschickt. Und so ist mir 3 Jahre lang gegangen. Dann habe ich keine.
Aber da warst du schon fertig mit der
Ausbildung. Ja. Da war ich schon fertig. Und dann war ich halt recht frustriert. Und dann warte mal, dass ich jetzt keinen Scheiß dazu. 27 war ich dann schon. Und habe nur da ein bisschen Kommerz gesungen mit so Tanzbands und so, aber ein bisschen tut. Und da war halt feinigte Bühnen damals. Da war der Victor Gernert schon ein Star. Da hat er den Dings gespielt, den Lumière, den Candleholder, wie heißt das? Den Kerzenständer oder den Lampen.
Halt, ich bin musicalmäßig nicht so firm.
Ich glaube Kerzenständer oder was das
war. Sagen wir mal Kerzenständer.
Armleuchte. Da hat er gerne der Armleuchte gespielt. Und mit Animal House, reden wir eher noch oft, da hat er im Roten Engel gespielt mit seiner Band damals schon. Und da habe ich dann 1996 dann die Aufnahmeprüfung, das ein Casting geschafft und bin dann aber nach Wiesbaden. Das war für eine Produktion in Deutschland. Dann war ich ein Jahr in Wiesbaden. 1997 bin ich zurück für Tanz der Vampire und seither arbeite ich, Gott sei Dank. Ja.
Verstehe. Und wie ist dann so nach und nach das Kabarett dazugekommen?
Ist alles nachzulesen übrigens auf meiner Homepage. Okay, da ist mein Lebenslauf oben.
Aber für die Leute, die jetzt aber nicht so internetaffin sind, die gibt es also ja auch.
Solche wie mich. Ne? Ich hab 2000, aber du darfst mich auch nicht fragen, wie dazu. Da habe ich eine Saison im Simpel gespielt.
Ah ja.
Mit der Sabine Meyer, die ist jetzt auch schon jahrelang in Deutschland musicalmäßig unterwegs, mit der Steffi Paschke, Steinberg Rudle, ich glaube, der Bernhard Murg war damals schon dabei, der Markus Mitterhuber, Roman Frankl, also die üblichen Verdächtigen vom Simpel. Im 2000er Jahr war das eine Saison. Dann habe ich wieder Musical gemacht, 3 oder 4 Jahre. Und dann habe ich nach Barbarella habe ich aufgehört, wollte ich nicht mehr.
Okay, einfach
das
so
war es nicht mehr so in
das Bauch.
Habe natürlich ich habe die Hosen voll gehabt bis oben hin, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt bin ich aus diesem Musical-Betrieb, wo ich mir so gewünscht hätte, dort zu arbeiten. Dann habe ich 10 Jahre bei den Feinden Bühnen gesungen und dann lasse ich das einfach bleiben. Also so ganz.
Also die waren nicht so ganz gut dabei.
Mir war nicht so gut dabei, aber dann hatte ich wie so oft in meinem Leben großes Glück und die erste Produktion war dann gleich 4 nach 40, hat der Fritz Schindlecker geschrieben und der Leo Bauer Regie, wieder mit der Steffi Paschke, Gerold Rudle, Reine Nowak. Und es war ein super Erfolg, das haben wir in ganz Österreich, ich würde schon sagen ganz Europa, in ganz Österreich getourt. Und es hat Urspaß gemacht.
Okay, das war so ein komödiantisches
Theaterstück. Ja, und dann war, glaube ich, 2004 oder 2005 der Pilot für Was gibt es Neues?
Ah, okay.
Und da war ich dabei bei den Piloten, seither bin ich regelmäßig bei Was gibt es Neues dabei, habe dann 2011 mein erstes Solo-Kabarett und jetzt im 20er Jahr das zweite.
Verstehe. Also eigentlich war es sehr bald schon Was gibt es Neues und eher, also Was gibt es Neues war ja fast der Einstieg ins Kabarett, so hört sich das zumindest jetzt an.
Ja, naja, es ist also ein bisschen eine seltsame Geschichte, weil wenn du dort mitmachst oder seit ich dort mitmache, kennt man mich, sofern man jetzt kein Musical-Freak ist, kennen mich die Leute maximal von Was gibt es Neues, ne? Sendung.
Aber dadurch bist du sehr bekannt mittlerweile.
Und dadurch glauben aber, weil dort sitzen hauptsächlich eben super Kabarettisten.
Ja.
Und dadurch glaubt man, aha, wenn dort jetzt eine Frau sitzt, die kenne ich zwar nicht, aber sitzt da, tut also, ich sage eine Kabarettistin. Und somit habe ich dann auch so diesen Stempel der Kabarettistin gekriegt.
Also du hast eigentlich zuerst den Stempel gekriegt und hast dann so wirklich angefangen, Kabarett zu machen.
Ja, eigentlich schon, weil ich gedacht, die Leute erwarten sich, dass ich lustig bin, weil in der Sendung bin ich lustig. Wenn ich jetzt nur singe, sind sie irgendwie enttäuscht. Mittlerweile komme ich auch drauf, also ich versuche in meinen Programmen auch sehr viel zu singen und komme drauf, dass einer eh gefällt, ja, dass die Lustige auch, weil sie auch singen kann, die Lustige. Ja. Mhm. Und dann versuche ich jetzt immer mehr und mehr zu singen, um eigentlich wieder auf meine Hauptkompetenz zurückzukommen.
Verstehe. Und hast du in dieser Zeit dann auch Vorbilder gehabt, wo du dir gedacht hast, okay, wenn ich Kabarett mache, dann würde ich gern so in diese Richtung gehen?
Ja, nein, damals nicht unbedingt. Damals, ich rede jetzt von damals, von vor 16, 17 Jahren. Mhm. Andi Wittersek, den hat es damals schon gegeben und den habe ich damals schon, also das war, der ist bis heute ein Vorbild und so. Mhm. Ich habe so eine Handvoll, aber das sind halt Männer, das sind alles Männer. In Österreich, ich bin ein riesiger Fan eben vom Andi, der eh der Älteste ist von der Partie, die ich jetzt aufzähle. Dann der Klaus Eckel, Gary Seidel, Alex Christian, Oma Sasam. Die Hand, das sind fünf, waren das jetzt, glaube ich, gell?
Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber so
und die fünf, können mir meine ein Telefonbüchel vorlesen oder ein Kochrezept. Das ist die. Allein wenn ich diese fünf Männer sehe, hat schon der Tag an Qualität gewonnen.
Cool.
Kann man das bitte senden? Kannst du das bitte senden?
Das ist ein großes Kompliment.
Das darfst du nicht ausschneiden.
Ja, auf jeden Fall. Das wissen sie gar nicht, oder wie?
Ich glaube schon.
Okay.
Also, so wie es einer noch nicht gesagt, aber ich denke doch, dass sie es spüren.
Ja, okay.
Ich habe überall die Namen eintätowiert. Schau, da am Oberschenkel, auf die Oberarm, habe ich überall Herzerl und die Namen eintätowiert.
Wahnsinn. Ah ja, schau,
das kein Beweis ist.
Alexander Bisenz.
Oh Gott, ja, genau.
Ja, großartige Vorbilder, finde ich. Da deckt sich unser Geschmack. Gibt es irgendwas, was du immer machst vor dem Auftritt?
Ja.
Also gibt es so Rituale für dich?
Ich gehe aufs Klo.
Okay. Das ist aber das ist eine Notwendigkeit, aber kein Ritual in dem Sinn. Hast du irgendwas, was du. Also viele sagen, sie ziehen sich um, was irgendwie natürlich auch klar ist.
Naja, ja, umziehen, aufs Klo gehen, ein bisschen was trinken, also Wasser, Alkohol, Bier oder einen Spritzer trinke ich meistens erst nach der Vorstellung, vorher träume ich nicht. Deshalb liebe ich den Lockdown jetzt auch so, weißt? Ich muss am Abend nicht funktionieren. Sonst war immer der Tag irgendwie happy-peppy je später es geworden ist und ich habe dann gewusst, ich muss auf die Bühne auf die Nacht. Da muss ich funktionieren, da muss ich fit sein. Und der ganze Tag war so hin konzipiert, dass ich auf die Nacht fit bin. Jetzt bin ich auf die Nacht fett. Nein, nicht ganz übertrieben. Das war jetzt ein schönes Wortspiel. Es war jetzt nicht einmal ein schönes Wortspiel, war das jetzt. Jetzt, ich genieße es wirklich, dass eigentlich keiner was von mir will. Weißt du, ich kann auf die Nacht miert sein oder auch nicht. Oder ich kann schon um 4 Uhr einen Spritzer trinken oder auch nicht. Wurscht. Es ist kein Dauerzustand, obwohl es jetzt schon ein Dauerzustand ist, ein Jahr lang fast. Aber
du kannst im Lockdown was Positives
abgewinnen. Ich kann im Lockdown sehr viel Positives abgewinnen, sehr viel. Und uns, wenn ich jetzt sage, uns als Menschheit, will der Lockdown auch sehr viel lehren. Wir sind halt nur ein wenig stepper, das geht uns halt noch zu gut. Ja? Es ist wahnsinnig viel, dieses Entschleunigte, das Langsame, das Rücksicht nehmen. Jetzt gingen da die Leute halt ins Abstand, wenn man sie irgendwie vorkommt, als hätte man die Krätze und die Pest und alles zusammen und ist hoch infektiös. Aber in Wirklichkeit ist es, nenne ich das Benehmen und Höflichkeit, wenn man den anderen nicht stößt im Supermarkt und wenn man sie nicht so anstellt, dass die mir am hinten die Mantelknöpfe in den Rücken drücken wollen. Okay. Weißt? Also dieses Abstand halten, dieses einer, schau, wie alle brav vor den Geschäften jetzt erwarten, nämlich vor welchen Shops.
Würdest du sagen, dass uns das Leben durch diese Krise was mitteilen will?
Ja, fix. Hallo. Das, was jedes Jahr in Davos besprechen, die Großkopferten und nicht zusammenbringen, jetzt auf einmal, ich hoffe, dass nie eine dritte Piste gebaut wird in Wien. Weißt du, am Flughafen. Also ich hoffe auch, dass der Flugverkehr, und ich meine, es will uns ja sehr, sehr viel sagen. Aber wenn wir jetzt schon politisch werden, sage ich jetzt einmal, das ist kein österreichisches Phänomen, das beobachte ich in Italien, in überall. Man hat fast nirgends mehr Regierungen, die stabil sind und es implodiert. Anstatt die von uns gewählt worden sind, unser Vertrauen tatsächlich verdienen, weil sie für das Volk, das ja wir sind, arbeiten. Das passiert nicht. Und aus dem Grund, das ist meine Meinung jetzt, ja, aus dem Grund, wenn man vor den Großen kuscht, ja, das merkt man jetzt extrem in dieser Corona-Zeit, vor den großen Firmen kuscht man, weil die haben zigtausend Angestellte, die lässt man dann auch gern von den Chinesen kaufen und die werden dann alle zwei Jahre später entlassen. Ja? Also, und auf plötzlich ist dann alles regional kaufen. Du musst die Leute beschäftigen, du musst den Menschen einen Sinn geben, dass sie in der Früh aufstehen. Und das, und kann man wie ihr Kind war bei uns im Dorf, und ich komme aus einem kleinen Dorf im Burgenland, da hat es 5 Becken, 5 Fleischhocker gegeben und die haben alle davon leben können. Jetzt haben wir einen großen Supermarkt außerhalb am Autobahnzubringer. Da kannst kein Fünfjähriges, wie ich 5 Jahre alt war mit meiner Oma, es waren 100 Meter links runter vom Haus und 300 Meter rechts auf, war ein Kreisler. Mir hat die Oma mit 20 Schilling damals allein einkaufen geschickt, wie ich 5 oder 6 Jahre war. Ich kann jetzt keinen 6-Jährigen jetzt den Autobahnzubringer runterschicken zum Supermarkt. Und dasselbe auch eine alte Frau, die halt kaum geht, das sind 2,5 oder 3 Kilometer dort runter.
Würdest du sagen, dass die Kindheit damals glücklicher war als Kinder heute aufwachsen?
Das kann ich nicht beurteilen. Meine Kindheit, ich habe eine wunderschöne, glückliche Kindheit gehabt. Wenn ich mir die Kindheit, selbst das Verhalten meiner Kinder jetzt im Lockdown vor allem anschaue, ich weiß nicht, ob sie glücklich sind, ob sie das als schöne Kindheit in 20 Jahren empfinden werden, aber mir bricht das Herz, weil es hauptsächlich nur vom Laptop und um am Handy herum dann und ich denke mal, ich weiß nicht, wie ich sie dazu animieren kann, sie ein Hobby zuzulegen. Ein Sport, ein Musikinstrument. Ich mache alles. Ja? Und ich will sie aber jetzt nicht zwingen. Weißt du, was ich meine? Ich will es nicht.
Klar, ja.
Aber da tun mir die Kinder wahnsinnig leid, was denen verloren geht, was denen entzogen wird durch diese digitalen Medien, die. Also, ja, man kann auch kreativ sein. Ja, du kannst ein kreatives Video machen, ja. Und das mit einem Filter und das bearbeiten und dann explodiert das Dings, das kann man alles ein. Und wahnsinnig kreativ. Ja. Aber in dieser Ruhe, in dieser Langsamkeit, in dem Nix, ja, könnten ja eigene Ideen entstehen. Weißt? Und nicht irgendeine TikTok-Challenge. Ich denke mir, natürlich bin ich eine andere Generation, das ist mir schon klar. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Hirn beschäftigt, ja, was da verkümmert. Und das tut mir halt für die Kinder leid, die sich dessen gar nicht bewusst haben, wenn du jetzt als Alter oder als Elternteil dann irgendwie die Kinder auf irgendwas hinweist und macht doch das und probiert doch das. Und es ist gegangen, wie sie kleiner waren. Nur, ich glaube, es hat in ganz Österreich kein 13-Jähriger kein Handy mehr. Dann sind stigmatisiert, die armen Teufel. Ja. Und dieser Zwang, dieser Druck, da denke ich mir halt schon, das ist etwas, was, und vor allem, was mir so stört, ist immer Klimaschutz. Und sie dann ja gerade so ist, wäre jetzt Elektrizität keine Energie, die auch irgendwo herkommen muss. Ja. Und alles, was übers Internet geht, wird irgendwo gespeichert. Das geht alles nicht. Und das sind ja Kapazitäten Hossa. Ja, das sind
ja
nur Hossa.
Ja.
Und da ist halt jetzt auch zum Beispiel, hat mein Kleiner gesagt, jetzt haben sie wieder mit der Schule angefangen, sagt, weißt du, in der Schule geht es schon alles leichter und schneller als zu Hause allein. Ne? Sag ich, ja klar, das ergibt, wenn das so leicht war, dann gab es keine Schule. Ne? Wenn man sich alles, wenn ich mich daheim hinsetze und das aus einem Bierchen mal alles auszuzutzel, brauche ich nicht in die Schule gehen.
Ne? Ja.
Und dasselbe mit dem Büro. Ich glaube, bei gewissen Menschen vielleicht, die weiß nicht, die 2 Stunden pendeln müssen, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, hat Homeoffice einen gewissen Sinn, auch umweltschutztechnisch. Ja? Auch umwelttechnisch. Aber ansonsten hat das einen Sinn. Selbst ich habe ein kleines Büro. Ja? Es hat einen Sinn, wenn du dem Bereich, wo du isst und schläfst und gackst und die Duschen gehst, von dem trennst, wo du deine Arbeit leistest.
Sorgt das für Konflikte mit deinen Kindern?
Na sicher. Na nur, das ist der einzige Konflikt, den ich habe mit ihnen.
Wirklich?
Ja. Und legst das Handy einmal weg, drei Computer einmal an, hört auf zum Fortnite spielen und den ganzen Scheiß. Wir haben ja auch in Wien, das ist ja alles nur im Burgenland. Das haben wir ja gar nicht in Wien.
Nur kurz zum Verständnis, du wohnst eigentlich im Burgenland?
Nein, ich wohne in Wien, meine Eltern sind wohnen im Burgenland. Mhm. Und im Burgenland gibt es ein PC. Mhm. Und in Wien eben nicht, weil sonst huckenst, dann habe ich nur mit Zombies daheim sitzen. Ich
verstehe. Mhm.
Ja. Verstehe. Und im Burgenland sind sie halt am Wochenende. Aber ja, auch nicht immer, aber einer von, also der Kleine ist meistens im Burgenland oder abwechselnd und so, damit sie wenigstens dann unter der Woche nur das Handy haben. Und das ist eben auch schon ein wahnsinniges Konfliktpotenzial.
Und wie ist das jetzt im Lockdown dann gelaufen bei euch?
Naja, sie am Handy und dann eben am PC die Hausübung machen und so, weil der Kleine war im ganzen Lockdown bei den Großeltern. Mhm. Der Große ist am Internat. Und der hat so eine Woche ja, eine Woche nein gehabt, Schuhe und so. Mhm. Also irgendwie haben wir es hinbogen, gell?
Ja. Und hast du gelernt mit ihnen?
Nein. Nein.
Aha, verstehe.
Nicht einmal.
Wie, ja, und die checken das dann von selber?
Einer mehr oder weniger gut, ne? Einer besser, der andere nicht so gut. Ja. Mhm.
Aber kommt da keine Unterstützung dann von den Lehrern?
Von den Lehrern Unterstützung, das weiß ich auch nicht. Das ist eher, sie gingen in die Schule, ich war schon in der Schule, sage ich immer.
Ah ja, okay. Würdest du was ändern, wann du könntest an dem Schulsystem?
Oh ja, ganz viel. Mhm. Ganz viel würde ich ändern. Ganz viel würde ich ändern. Willst du wissen, was? Oder das willst du aber wissen?
Sag einmal.
Also ich hätte auf alle Fälle erst um 9 Uhr die Schule anfangen lassen, frühestens. Also 9 Uhr ist eine...
Das wünscht sich die Mama oder auch für die Kinder?
Auch für die Kinder, aber auch, das ist ja auch schon wissenschaftlich, ist auch schon empirisch nachgewiesen, dass es zu früh losgeht.
Richtig,
ja. Also das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, aber das würde ich sofort unterschreiben. Ich würde auch tatsächlich, bin ich sehr für Ganztagsschulen. Also für Mittagessen, dann gemeinsam Hausübung machen, gemeinsam und um 6 Uhr haben oder was. Und den Unterricht eben so aufteilen, ich würde jeden Tag Turnunterricht machen. Mhm. Ich würde jeden Tag.
Mhm. Ja.
Entweder geht es in der Früh los, aber jeden Tag würde ich die Kinder turnen lassen. Und ich würde viel mehr, weil auch das ist eine Interaktion im Schädel, viel mehr eben Musik zeichnen.
So musische.
Musische Fächer mehr, weil das auch wahnsinnig eben der Entwicklung generell hilft. Das hilft da, es ist ja alles miteinander verwoben. Und jetzt haben sie vielleicht eine Stunde Musik in der Woche.
Ja, ja.
Die Kinder hören auch, das macht mir alles sehr traurig. Kein Kind zeichnet mehr. Ja, sicher werden aber Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Kinder. Und da meine ich jetzt auch, dass man sie irgendwie hinsetzt mit 14 oder mit 17. Was die Dinge, die heute so salopp als cool bezeichnet werden, oder das, was früher, wie ich ein Kind war, was erstrebenswert war, das ist heute für die Kinder total uninteressant. Ja? Also jetzt, dass man sagt, man weiß viel, dass man mit Wissen punktet. Ja?
Ja.
Oder dass man viel kann. Schau, ich überrascht jetzt, weil ich nicht mehr Gitarre in die Hand, ich kann spielen. Da ist ein Klavier, setz mich hier, kann spielen. Wow, das sieht man nicht an. Weißt?
Ja.
Das ist irgendwie nicht mehr so in. Ja? In ist mit Markenpullis und mit Sneakers, mit teuren Sneakers zu gehen. Das bemerke ich sehr. Ich merke es ja auch an. Und das macht mich auch sehr, sehr traurig.
Ja, nein, man merkt ja, dass es da wirklich ein Anliegen ist. Darum wäre ja, also meine nächste Frage wäre, ob du diese Thematik auch in Programmen dann verarbeiten möchtest?
Die Sache ist die, wenn ich jetzt über so Dinge schreibe, die, wo ich wirklich merke, geht in Soft, da geht mir dann der Humor aus.
Wirklich?
Weißt du, was ich meine?
Ja,
eben dann so, wird's. Wenn man jetzt mit Bildungssystem oder mit der Sozialpolitik oder sowas, da geht mir der Humor aus.
Wirklich? Wird es da für die dann so ernsthaft, dass du das Gefühl hast, da
ich
hilft
dann,
Humor nicht
mehr? Ja, ich muss Therapie machen oder so, aber ich werde dann immer so zornig und so wütend und dann auch oft so resignativ und traurig und depressiv, weil mich das so kränkt und mich so, also da geht mir der Humor aus.
Okay. Und hast du dann das Gefühl, das will ich gar nicht angreifen in einem Programm, weil es mir eigentlich so das Thema schon so unangenehm ist?
Ja, Ja, mhm. Und vor allem, weil ich, das machen eh so viel auch, weißt, das ist auch ein großes, sicher. Dieses mhm. halbpolitische und für das, dass ich, also dafür, dass ich wirklich politisches Kabarett à la Hildebrand Schneider mache, bin ich jetzt blöd, ja, 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 und das andere decken eh alle anderen schon ab, mhm. weißt du, was ich meine, mhm. und dafür, dass ich nachher nur hinkotze, was mir nicht taugt und was ich alles nicht toll finde, das ist jetzt nicht abendfüllend und schon gar nicht lustig.
Mhm. Und so erhält man heute einfach einen sehr humorvollen Abend.
Ja, also ich denke, ich hoffe, also das ist ein sehr launiger Abend, sehr vielseitig, sehr humorvoll, mhm. schon auch mit ab und an ernsten Sätzen, also jetzt nicht 2 Stunden durchgehender Schenkelklopferprogramm, ja, das nicht. Aber es ist jetzt auch nicht bei weitem so, eben so kritisch oder so politisch, wie ich es vielleicht eh gern hätte, ja, aber nicht zusammenbringe.
Ja, oder okay.
Oder vielleicht Angst halt hab davor, ja, oder Angst hab davor zu irgendwas anzugreifen, was dann doch zu, wo ich doch vielleicht dann gelockt werden könnte. Für die blöde Goschen, weißt
du? Aber es gibt, ich habe mir auf YouTube ein bisschen was angeschaut, es gibt da so eine herrliche Geschichte, die du erzählst, über das Maibaum aufstehen.
Ja.
Mit dem kleinen Maibaum. Kannst du die Geschichte mal kurz erzählen? Ich kann die ja fast nicht glauben, ehrlich gesagt. Aber erzähl das mal kurz,
bitte. Ja, also Maibaum aufstellen, das gibt es in vielen ländlichen Gegenden. Ja, ja. Im 1. Mai. Stellen die Burschen, ich weiß nicht, ob das heute noch praktiziert, ich bin mir nicht sicher.
Also Maibaum schon, auf jeden
Fall. Ja, schon im Dorf, aber dass man eben so einen kleinen Maibaum.
Das habe ich eben nicht gekannt.
Und du kanntest das gut, ja.
Vom Land, aber bei uns gibt es das so nicht. So,
das war der größere Ost von einem Baum, ja, und da sind dann die Burschen in der Nacht vor dem 1. Mai zu den Häusern gefahren, wo halt ihre Angebeteten, ihre Liebsten dann wohnen oder in das halt verknallt waren und keiner hat es gewusst. Auf alle Fälle, wenn du in der Früh aufgestanden bist, war am Gartentierl meistens ein kleiner Baum angebunden. Ja? Und da hat man gewusst, oh, das Mädchen, das hier wohnt, hat einen oder mehrere Verehrer. Und dann ist man jetzt so durchs Dorf gegangen und hat dort immer gewusst, früher habe ich auch noch gewusst, wer wo wohnt und so. Ich bin jetzt schon so lange weg aus dem Hauptwohnsitz. Aber hast du immer gewusst, ah, da ist die Freundin, die geht mit mir ins Glas, die geht mit mir ins Glas, die ist auch ja ober mir und so. Überall waren Maibäume, nur bei mir nie. Nie. Natürlich macht das was mit einem pubertierenden Mädchen. Natürlich macht das was. Und mein Vater dann das Gartentierl ausgehängt. Also es war so das Einfahrtstor. Und also mit dem Vorwand, das war eh so umständlich, immer aus dem Auto aussteigen und das aufmachen, damit er mit dem Auto in den Hof fahren kann.
Ich finde, das ist so eine schöne Geschichte, aber ich kann es nicht glauben, du müsstest doch eigentlich, du müsstest dir das Gartentierl ausgehängt haben, weil es nicht mehr zugeht.
Ach Rudi, das ist lieb, das darfst du auch nicht ausschneiden. Das ist so ein schönes Kompliment, danke dir.
Ja, gerne, aber das
ist eine wahre Geschichte. Das stimmt wirklich.
Und hast du dich im Ort dann generell oder am Land generell nicht so wohl gefühlt?
Oh ja, ich habe mich schon wohl gefühlt. Ich habe eine super schöne Kindheit gehabt, ich war voll integriert. Mhm. Ich war bei der Tamburica-Kapelle, also Mandoline.
Aha. Ist das so eine kroatische Musik?
So eine kroatische, ich komme aus einem kroatischen Dorf eben und habe mit 5 Jahren angefangen Mandoline zu lernen und war dann eben bei so einem Mandolinenorchester bei der Tamburica in Hornstein, wo ich her bin. Mhm. Und lang, glaube ich, über 20 Jahre war ich da, oder 25 Jahre war ich da Mitglied. Mhm. War immer, dann habe ich Tennis gespielt bei uns im Dorf, war im Tennisverein und so. Dann bei jedem Feuerwehrfest, bei jedem Bierfest, bei jedem Sportler geschnaß und so viel mit dabei. Mhm. Aber ich war halt, wie gesagt, immer die dritte oder die fünfte oder ja, das fünfte Rad am Wagen immer. Weißt?
Das würde man so nicht vermuten, wirklich nicht. für mich klingt ja dieses kroatische Dorf, klingt für mich, oder mein Bild zu so einem kroatischen Dorf ist ja momentan das Dorf, das der Thomas
Stipschitz beschreibt in seinen Krimis.
In seinen Büchern, hast du die gelesen?
Ja.
Hast du auch so eine Oma gehabt oder so eine Verwandtschaft?
Meine Oma nicht. Meine Oma war jetzt nicht so eine kopftuchtragende, trotschende Dings. Meine Oma war eine sehr elegante, dominante Dame. Meine Oma war super. Mhm. Jetzt Was aber jetzt nicht heißt, dass das kopftuchtragende Omas jetzt nicht auch Damen sein können, weißt du, wie man. Aber das habe ich nicht so erlebt. Also ich habe das schon erlebt, wenn am Schangl, bei uns sagst du der Heurige, der Buschenschangl, wenn halt am Schangl so die Männer zusammen, die Männer tratschen übrigens mehr als die Frauen. Gell?
Wirklich?
Ja, wenn die Männer so zusammen sitzen und tratschen und die Frauen sind dann oft auf einem Parkbankerl, das stimmt schon, was der Stipschitz schreibt, so auf einem Parkbankerl gesessen, mit dem Kopftuch übrigens. Und ja, haben wir auch tratscht. Und das war auch bei uns, vis-à-vis von unserem Haus, wo ich gewohnt habe, also mein Elternhaus, war auch so eine Holzbank. Und da sind halt die alten Tätize, die alten Tanten, Tantchen, so. Heißt Tante auf Kroatisch, sind die alten Tätize gesessen mit einem Kopftüchel. 3, 4, die halt auf so einem Bangl Platz gehabt haben. Und die haben halt immer ganz genau gewusst, wer was für Auto vorbeifährt, wer spazieren geht, wer uns besuchen kommt, wann wer kommt. Also die haben alles gewusst. Ne? Fernsehen hat es nur ORF 1 und 2 gegeben damals, musst du dir vorstellen, auch, weißt du? Und das war halt, die sind sehr analog auf der Holzbank gesessen vor unserem Haus.
Das ist eine Art Fahrt. Ich kann mich nur erinnern, bei uns am Land haben die alten Leute früher zu jeder Nummer dafür gewusst, wer im Auto sitzt. Und dann haben sie sich umstellen müssen, wie die eigene Nummer dafür gekommen sind. Das war ein großes Thema, kann ich mir erinnern. Vielleicht nur ganz kurz, du hast ein gewisses angespanntes Verhältnis zur Digitalisierung.
Das ist sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, ja.
Was, hast du das einmal ein bisschen genauer ergründet? Woher kommt das?
Das war... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich habe damals, wie das. Schau, ich bin mit allem ein bisschen hinten nach. Ja? Also mit dem Kinderkriegen, mit allem. Ja?
Das zieht sich so durch, kann man das
ja
so sagen?
Ja, ich bin immer ein bisschen später als alle anderen. Bei allem, bei der Technik bin ich halt so, dass ich sage, es ist nicht so, dass mich nicht interessiert, aber ich warte mal ab. Also ich kaufe mir sicher nicht das erste Modell. Wann dann kaufen wir das Ausgereifte und nicht irgendwelche Prototypen, wo sie noch nicht genau wissen, die eine Lawine kosten. Und 5 Jahre später kann das Ding 10-mal so viel und kostet die Hälfte.
Ja.
Also ich muss nicht immer vorne mit dabei sein, was das anbelangt. Und in der Zeit, wo die Dinge mehr oder besser entwickelt werden können, habe ich auch Zeit zu überlegen, ob ich das brauche, ob ich das will, was das überhaupt kann. Oder ob das ein Mutzschmarrn ist. Und weil ich mir denke, das... hätte ich schon ganz gerne auch, dann werde ich es mir auch kaufen. Also bin es nicht so komplett abgeneigt. Ja?
Ja.
Ich entdecke halt nur, dass es neuer ist, sehr oft, aber nicht unbedingt besser. Weißt? Bei den Autos, mich diese Smart Cars, wo du vorne so ein Bildschirm hast mit Touchscreen, du fährst über einen Knubbel, rutscht an und hast alles verstellt. Oder ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Ja? Oder du musst dann unten auf so Knopf und mal umdrücken, dass ich dann auf meinem Display vorne die Klimaanlage einstellen kann. Früher habe ich einen Knopf gehabt. Ich habe gerade auf die Straßen schauen können, aber bei dem Knopf, das hat immer so tück, tück, so eingerastet ist das immer. Und ich habe auf die Straßen, jetzt muss ich auf diesen Display schauen. Das ist 1000-mal gefährlicher. Mit dem Fenster, die zum Kurbeln sind, ja? Habe ich Millimeter einstellen können, wie weit das Fenster oben. Jetzt fahre ich, zu weit oben. Nein, ich will es nicht zu haben, ich will es nur so viel offen. Fenster fällt, Fenster. Das lenkt dermaßen vom Autofahren an, das finde ich extrem gefährlich.
Okay.
Mein Auto zum Beispiel, ich bin früher beim Einparken, bin ich oft mit der offenen Fahrertür habe ich einpackt, damit ich da ganz genau, jetzt fährt mein Auto nicht, der Scheißwagen fährt nicht, wenn ich die Fahrertür offen habe.
Ja, okay.
Also ich schräg mich manchmal, wenn er tütet, weil vor mir ein Auto zu nahe ist oder weil ich halt zu nahe drauf fahre, wo ich aber durchs Überholen so nahe gekommen bin. Ich bieg ja dem nicht die nächsten 10 Kilometer so hinten drauf. Ja? Der tut schon und da schräg ich mich dann. Ja? Oder manchmal, wenn irgendwo ein Astl vier steht, blinkt der Stopp. Ich muss stoppen. Also, und das macht mich wahnsinnig. Diese Autos, die sind nicht smart, die sind vertrottelt. Und ich weiß ja nicht, fahren nur mehr hirnlose Leute, damit mir das Auto sagen muss, wenn ich stoppen soll, oder das hinter mir, bevor ich einpacke. Schau ich doch, geht da ein Smart ein oder ein Lost-Auto? Wer du wohl wissen, wie groß mein Auto ist, dass ich einpacke. Und man hat hinten und vorne Stoßstangen. Du packst ja mit wie viel Stunden? Ich packe ja nicht mit 60 km/h ein. Du packst ja. Also verstehen wir es. Weißt du, was ich meine? Das ist modern und lauter schnicki schnacki, aber unbedingt besser ist es nicht.
Du als Kabarettistin, hast du das Gefühl, du hast das schwerer oder leichter im Vergleich jetzt zu Männern?
Das ist so eine Frage, die ich mir eigentlich mein ganzes Leben lang nie gestellt habe. Also insofern dürfte das in meinem Leben auch kein Thema sein. Ich halte mich für emanzipiert, aber ich bin keine Feministin. Ist das ein Widerspruch? Nein.
Sicher nicht so, ne?
Weißt du, was ich meine?
Ich denke schon.
Ich bin der Meinung, dass je mehr da gegendert wird, auch in der Sprache, umso mehr schießen wir uns ins Knie. Ja? Es ist schon sehr viel erreicht worden. Und wenn wir jetzt wieder anfangen, wie zickig zu werden, es ist schon klar, ich will mir nicht von irgendwem am Hintern greifen lassen. Oder also die so. Aber wenn Männer eine blöde Goschen führen, ja, dann kann ich ja in aller Form die Herren wieder sagen, bitte, lustig war das gerade nicht, oder reden Sie bitte so im Bierzelt, aber nicht mit mir. Oder da kann man ja was drauf sagen. Mhm. Ja. Und nicht gleich angeriert sein. Also, weißt du, man kann es ja auch verbal wehren, beziehungsweise jeder Mann, der sich nicht zu benehmen weiß, einer Frau gegenüber, das hat man dann angespeichert im Kopf und dann hast du halt als Mann einen gewissen Stempel und man wird dir dann aus dem Weg gehen. Oder nicht so deine Nähe suchen oder das Gespräch, weil man weiß, der. Das ist so ein chauvinistisches Macho-Arschloch, der beleidigt mich mit jedem zweiten Satz. Dann setze ich mich halt nicht an den Tisch dorthin, als Frau und gehe heim. Aber ansonsten, man kann sich dann recht schnell einteilen, die Herren. Ne?
Ja.
In die, die Benehmen haben und Manieren und in die, die halt irgendwie Trotteln sind.
Ja.
Das ist urschnell. Deshalb würde ich jedem sagen, es bleibt so, wie es sagt, dann hat man eigentlich viel schneller irgendwie. Weiß man viel schneller, mit wem man es zu tun hat. Ne? Aber ich würde das jetzt als Frau nicht so. Ist natürlich alles eine Erziehungssache auch, wie man halt seine Vorbilder, Mutter, Tanten, die Oma erlebt hat. Ja? Und wie die eigenen, wie die Männer in der eigenen Familie umgegangen sind mit ihren Frauen. Es ist auch immer natürlich Gesellschafts. Aber auch nicht einmal. Das hat auch gar nicht einmal mit einer sozialen Schicht oder mit einer Bildungsschicht oder so zu tun. Es gibt überall frauenfeindliche Witze, weißt? Und es gibt überall ein schlechtes Benehmen. Also ich würde das jetzt nicht so, aber ich habe jetzt beruflich oder auch privat oder wenn du mir jetzt wirklich persönlich fragst, ich habe mich nie benachteiligt bei irgendwas gefühlt.
Auch keine, ich sage jetzt im weitesten Sinne, keine MeToo Erfahrung.
Oh ja, aber da habe ich ja, aber ich war halt dann so ein junges Mädel, wo ich dann gesagt habe, wenn sie das nochmal machen, geht zur Polizei.
Ah schon?
Ja.
Und dann hat das auch genügt?
Ja, für gewöhnlich schon. Also ich habe schon auch so übergriffig, ich habe schon Dinge erlebt. Ich bin zwar nie vergewaltigt, Gott sei Dank, also nicht jetzt, weil das wünsche ich niemandem, also das ist ja das, keine Frage, weil wir reden auch nicht darüber, Vergewaltigung ist ja ein Verbrechen, ja. Wir reden jetzt, glaube ich, darüber, wo die Männer gar nicht mehr wissen, wie sie sich benehmen sollen und dürfen. Wo Männer zum Beispiel in einem Aufzug, wenn eine Frau allein im Aufzug drin steht, gar nicht mehr in den Aufzug einsteigen, weil sie Angst haben, dass der dann oben am 8. Stock sagt, er hat mich begrapscht. Und das stimmt gar nicht, wenn nicht da irgendwo eine Kamera eingebaut ist, die das auch beweist oder das Gegenteil beweist. Ich finde das auch sehr, ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema, aber ich finde auch, sehr oft, je mehr sich die Frauen auf das kaprizieren, umso komplizierter und verquirlter und verstrickter wird das. Man sagt, seid einfach ganz normal. Ein Mensch ist ein Mensch und zum Glück gibt es zwischen Männern und Frauen eine Chemie und eine erotische Anziehung, sonst wäre man ausgestorben. Ja, und wie man dann damit umgeht und das dem anderen zu verstehen gibt, das ist halt eine Stilfrage oder was. Aber ich finde das schon sehr, also wenn ich Komplimente kriege, freie ich mir einen Haxen aus. Ja? Und denke mir, nein, jetzt ist mir der aber zu nahe getreten oder das macht man. Im Gegenteil. Und wenn dann aber ein Mann der Frau die Tür nicht aufhält und ihr nicht in den Mantel hilft, passt es der Frau auch nicht. Wenn du dir aber in den Mantel reinhilfst, sagst du, nee, bin ich nicht so hilflos. Ich brauche das. Also das finde ich dann, oh, man kann schon alles zur Spitze treiben. Ich finde es aber jetzt sehr lustig, weil was ich beobachte ist, dass umgekehrt im Fernsehen die Männer nicht mehr erwähnt werden. Also jetzt hört sich immer, liebe Zuschauerinnen,
ach so,
das ist nichts mehr Zuschauer und ja, Zuschauerinnen, ja, das sondern es wird jetzt nur mehr die weibliche Form verwendet. Oder, liebe Polizisten und Polizisten, oder zweimal die männliche.
Weil es verschluckt wird halt einfach. Ja.
Ja. Und das ist auch so doof, weil ich habe mich auch da nie, die Kundschaft oder die Kundin oder der Gast, ja, wenn einer sagt, ich war Gast im Hotel, was war ja Gästin, oder weißt, oder ich bin ein Kunde. Ja, Kundin ist auch ein deutsches Wort, aber ich empfinde mich auch als Kunde, als Passagier. Ich bin ein Passagier in einem Flugzeug. Ja, ich bin eine Passagierin. Aber bei aller Liebe, das weiß ich doch selber, dass ich eine Frau bin. Da brauche ich, also, weißt du, was ich meine, Rudi? Und das sind so diese, wir kaprizieren uns auf die Pipifax-Sachen, anstatt dass ich sage, in einem Kollektivvertrag oder in Verträgen, ab Oktober arbeiten wir gratis. Das ist das, wo er wirklich auf die Barrikaden steigen würde. Ja?
Kannst du der Quote was abgewinnen? Der Frauenquote?
Nein. Der Bessere soll es machen. Und für viele Jobs sind einfach Männer die Besseren.
Und hast du das Gefühl, dass man es als Frau vielleicht im Kabarett insofern schwerer hat, weil auf der Bühne vieles nicht so erlaubt ist oder nicht so schnell witzig gefunden wird?
Das schon.
Das schon.
Natürlich, wenn Frauen ordinär sind, ja, oder Schimpfwörter oder einfach, ich sag's jetzt, keine Beispiele, aber dann kommt das ein bisschen aus, hat ein bisschen einen schalen Geschmack. Ja. Bei Männern, das nimmt man viel eher, und das hat aber auch, das hat linguistische Gründe. Wenn du allein schaust, wie Männer sprechen, ja, im Indikativ, Frauen sprechen, im Konjunktiv, könntest du, hättest du bitte die Zeit, könntest du, wärst du so lieb. Männer reden mit Punkt.
Ja, ja,
ja. Und das ist aber auch eine Evolutionsgeschichte, das kannst du in jeder Sprache beobachten. Die Frauen werden immer viel, vorher immer so einleitend, wärst du bitte so lieb, hättest du die Zeit, könntest du, weißt? Und kaum redest du als Frau, komm her, Du bist dominant. Und ich denke mir, nein, schau, wenn man weiß, was man will, muss man das einfach gerade aussagen können, ohne dass das Gegenüber dann beleidigt ist oder irgendwas persönlich nimmt, weil das was weitergeht. Sonst, wenn nicht dauernd immer könntest du, hättest du Zeit, wärst du so lieb, da geht nichts weiter. Aber das beobachte ich ja selbst auch. Also wenn ich jetzt Frauen, lustige Frauen oder Kabarettistinnen mir anschaue, die sind ordinär, dann gefällt mir das auch nicht unbedingt. Ja. Obwohl ich schon auch weiß, dass meins auch nicht immer jugendfrei ist, was mir ausrutscht. Ja. Das ist mein Tourette, was ich nicht immer im Griff habe. Aber generell darf sich der Mann einer anderen Sprache bedienen. Ja.
Und hast du, aber das möchte ich einmal nur fragen, hast du das Gefühl, das sollte sich ändern oder da ändert sich jetzt gerade was?
Nein, das ist mir eigentlich wurscht. Das ist mir wurscht, Rudi, weil wenn eine Frau, also Geschmäcker und Anfänger sind auch verschieden, weißt du, vielleicht gefällt jemandem das, der Pussy-Terror von der Kebekus sehr gut. Geschmäcker und Anfänger sind komplett verschieden.
Ja, ja, ja.
Also es ist alles legitim, aber es macht halt für mich ein bisschen so ein, aber ich als Frau erlaube es einem Mann eher. Weißt du, was ich meine? Lass mich so formulieren. Ich erlaube es einem Mann eher, dass er mal ordinär so ein Schimpfwörter verwendet, als dass es mir bei einer Frau taugt oder mich zum Lachen animiert.
Okay. Eva, googelst du das selber?
Habe ich schon. Ja, habe ich. Nicht regelmäßig, aber mir das interessiert, weil ich ja nicht, ist aber schon länger her, aber jetzt google ich, also das habe ich auch zweimal gemacht. Und jetzt der unlängst da wieder, weil mich gefragt hat, bist du auf YouTube? Ich bin schon auf YouTube. Mir gibt's auf YouTube was von mir. Aber ich weiß, also so aktuell bin ich dann nicht. Ich weiß, wenn man mich googelt auf YouTube und eben auch bei Google, du gibst mich dann ein und dann kommen so Seiten und dann kann man wieder anklicken, was man sehen will.
Genau, das ist das Internet.
Ich hab das mal, und weißt du, was aber super ist, weil da kannst du auch nur Bilder, du willst nur Bilder sehen. Und da haben wir halt angeklickt dort. Und Das hat man schon gedacht, weil da waren so viele Fotos von mir drin, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, dass die gemacht worden sind. Und ich habe gedacht, super, das stimmt, dort war ich auch. Und also das hat man schon getaugt, weil so Erinnerungen habe ich, weil ich eben kein Smartphone, wenn mich nicht jemand fotografiert, ich vergesse im Urlaub aus Fotografieren, weil ich halt dann so im Hier und Jetzt lebe und das so genieße und halt dann so lange die Kirchen anschaue oder irgendwas anschaue oder irgendwo sitze beim Essen und nicht dann, weil ich halt nicht daran denke, oh, das müsste ich jetzt fotografieren. Und das tut mir dann aber eigentlich, muss ich auch gestehen, dann im Nachhinein oft auch leid, weil ich dann überhaupt keine Erinnerungen mehr haptisch, sondern nur im Schädel mehr habe. Und ich zugeben muss, vor allem beruflich, vieles, wenn mir dann Leute sagen, und du hast ja auch gespielt, ist, oh, ja, erst vor 20 Jahren habe ich das gemacht. Und dann freut mich das irgendwie schon, wenn andere Leute das fotografiert haben für mich.
Und hast du das Gefühl, dadurch, dass du eben fast verzichtest schon auf die ganzen digitalen Geräte, dass du da eben schon dadurch mehr im Hier und Jetzt bist, präsenter bist im Moment?
Ich kenne es nicht anders, Rudi. Also ich verwende es ja schon, ich verwende es ja eh, so ist es jetzt auch nicht. Ja, aber also ich verwende es, wie man halt, wenn ich einen Hunger habe, easy. Und wenn ich es brauche, schalte ich das ein. Weißt du, was ich meine? Ich verwende es schon. Ich bin jetzt nicht so Totalverweigerer, aber es hat jetzt nicht insofern, ich rede jetzt vor allem von den sozialen Medien, so Facebook, Twitter und Instagram, das, was du zuerst, dass das alles gibt, weiß ich eh. Also, alles auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, bin ich auch nicht. Dass das alles gibt, weiß ich schon, aber ich sehe jetzt für mich, für meinen Alltag, für das, wie ich lebe und was ich tue, ich habe keinen Bedarf, also verwende es auch nicht.
Und wie informierst du dich dann hauptsächlich oder normalerweise über Nachrichten, Weltgeschehen?
Also ich lese auch keine Tageszeitungen, weil das ist heute schon Altpapier in meinen Augen, weil die müssen irgendwie die blauen füllen und da steht oft sehr viel Schmoren, einfach nur, dass die Zeitung, das war halt oft erzählt, nicht genügend oft. Nein, um 19.30 Uhr schaue ich mir die ZIP an und dann meistens um 22 Uhr wieder die ZIP und meistens dann die Mitternachts-ZIP.
Kennen wir aus.
Ich schaue, also auch jetzt so viel wie, in der Zeit habe ich jetzt auch so viel ferngeschaut wie sonst nie, weil ich schaue eigentlich, ich habe Fernsehen geschaut, wie ich hochschwanger war, wie ich Mutterschutz war, da war es urheiß draußen und ich war schon so dick, ich habe mich kaum bewegen können und der Hitze, da bin ich nur gelegen im verdunkelten Zimmer und habe hauptsächlich aber DVDs geschaut damals und Serien, da habe ich angefangen Serien zu schauen und jetzt im Corona-Lockdown habe ich auch außergewöhnlich viel Fernsehen geschaut.
Was schaust du, wenn du...
Also jetzt eben die Nachrichten schaue ich aber eigentlich nur die ZIP. Und dann haben mich meine Söhne auch überredet, dass wir Netflix uns besorgen oder kaufen oder wie. Das war Karten und das dann alles meine Kinder aber installiert und einprogrammiert. Und dann haben wir Netflix. Und bei Netflix geht es mir jetzt so ähnlich wie mit Facebook. Es ist so viel Schmoren. Das ist so viel Schmoren. Und gezielt, wenn ich dann manchmal gezielt bei Suchen, die Filme, die mich interessieren, gibt es nicht. Also was ich mir wünschen würde, war so eine Worldwide Videothek, wo ich wurscht, welchen Film ich sehen will, gebe ich ein und das kann ich abrufen. Das hätte einen Sinn für mich. Na, ich muss mir den Bülligsdorfer Blödsinn anschauen von Netflix.
Ja, verstehe.
Weißt du, was dann schauen, welche Serien schaust du?
Klar.
Dann werden nur mehr solche Serien nachproduziert von Netflix. Und ich denke mir, nein, aber das habe ich schon gesehen. Also was Ähnliches habe ich auch schon gesehen. Und ich finde diese Algorithmen, die das dann mitverfolgen, finde ich auch vertrottelt. Ich will ja auch Abwechslung und nicht immer dasselbe vorgesetzt kriegen. Ja, es gibt sicher so viele Serien, die nach demselben Schema, nach demselben Strickmuster aufgebaut sind. Und da reicht mir eine. Wenn ich den mal gesehen habe, das reicht mir. Da brauche ich nicht schauen, wie es aus dem Gefängnis war. Prison Break haben meine Kinder geschaut. Da habe ich mitgeschaut. Natürlich, du kippst dann rein irgendwie und auf einmal ist 4 in der Nacht und du hast eine Staffel da angeschaut. Ja. Schädelweh habe ich, schlafen tue ich nachher schlecht und dann tue ich mich ärgern. Ja.
Okay.
Und jetzt, in diesem Lockdown, jetzt wieder, seit November, tue eigentlich seit Weihnachten, mehr oder weniger, eigentlich wieder schauen, dass ich einen Rhythmus in mein Leben reinkriege. Bin um 10 im Bett, tue dann lesen und habe um 8 den Wecker. Beziehungsweise wenn jetzt Schule ist, um 7.
Wann du auf dein Handy schaust jetzt, von wem ist die letzte Nachricht, die du gekriegt hast?
Machst du jetzt SMS oder Anruf?
SMS.
Ja, schau ich gleich, warte. Eben von meiner Freundin aus Tulln. Mhm. Die hat gestern, offenbar war ich mit dem Christoph Krutzler im ORF3 in dieser, wie heißt das, Sendung, Dinner for Two, die der Christoph Felbel, was das so, diese Impro-Sendung ist das, wo man improvisiert. Ja. Da war ich gestern wahrscheinlich, weil schau gerade ORF3, Mannerschnitten, 4 Rufzeichen, du bist der Haumer, mit dir Haumer. Ich weiß nicht, was ich da gesagt habe, wieder irgendwas mit Mannerschnitten offensichtlich. Um 22.05 Uhr. Gestern.
Und du hast dich gefreut drüber?
Sicher, klar. Aber ich habe es heute noch früh erst gesehen.
Wie viel Zeit verbringst du pro Tag vor dem Bildschirm ungefähr?
Fernsehschauen, meinst du jetzt, oder Computer?
Nein, eigentlich Computer.
Pro Tag? Mhm. Pro Tag, also schau, Rudi, es ist so, dass ich manchmal mein Computer für 3, 4, 5 Tage gar nicht einschalte, weil ich ihn nicht brauche. Also pro Woche kannst du bei mir fragen.
Okay, okay. Wie viel Stunden pro Woche würdest du sagen?
3, 4.
3, 4? Mhm. Glaubst du an Glück oder Zufall?
Mhm. An Zufall nicht, an Glück schon.
Mhm. Man braucht es, oder?
Ich habe mein Leben lang, also ich merke, auf mich passt der liebe Gott auf, ich habe eigentlich nur Glück.
Ja.
Viel mehr Glück als Verstand. Gott sei Dank passieren, Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, gehen 90% meiner Pläne und Projekte nicht in Erfüllung.
Wenn du jetzt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch dann heißen?
Warte. Ich habe nämlich ein paar Titel für kommende Kabarettprogramme. Weißt du, oft hat man so Geistesblitze, was du eine super Schlagzeile hast für kommende Geschichten. Jetzt gehe ich den Zettel nicht suchen, weil was da drin liegt. Da. Ich glaube, das heißt Kismikette der widerspenstigen Zähmung. Ja? Der widerspenstigen Zähmung ist der deutsche Titel von Kismikette. Und ich habe das, die gezähmte Widerspenstige.
Das wäre der Titel.
Die gezähmte Widerspenstige wäre mein Memoir oder halt fürs nächste Kabarett der Titel.
Eva, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Sehr gerne.
Und alles Gute.
Gerne geschah's.
Und jetzt haben wir nach dem Checkout haben wir noch eine kurze Rubrik, nämlich das
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Spazieren oder Laufen?
Beides. Also ich spaziere recht schnell und ich laufe recht langsam.
Okay. Kopf oder Bauch?
Bauch.
Yoga oder Workout?
Workout.
Jamie Oliver oder so, wie es die Oma gemacht hat?
So, wie es die Oma gemacht hat.
Kärntner Straße oder Parndorf?
Ja, Kärntner Straße.
New York oder Los Angeles?
Los Angeles.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Aspirin oder Essigbadschal?
Für Fieber Essigbadschal, für Schädel wie Aspirin.
Okay. Party oder Zaumsitzen?
Zaumsitzen.
Kino oder Couch?
Couch.
Chips oder Popcorn?
Popcorn.
Titanic oder Pulp Fiction?
Pulp Fiction.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
gar nichts von den zwei.
Fußball oder Tennis?
Naja, beides. Der will beides auch sagen.
Sicher.
Schau ich beides gern.
Ronaldo oder Messi?
Ronaldo.
Björn Borg oder John McEnroe?
Björn Borg.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Fußbodenheizung.
Holz oder Plastik?
Holz.
Dancing Stars oder was gibt es Neues?
Was gibt es Neues?
High Heels oder Snickers?
Snickers.
Haube oder Frisur?
Frisur.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Auch schwer. Auch schwer. Also, wenn, ja, ich muss mich für eins entscheiden, gell? Früh gehen.
Tschüss oder ciao?
Tschüss.
Servus oder Baba?
Servus, Baba. Warte, du musst, warte. Wieso, geh? Warte, ich bin ehrlich jetzt da. Also, wenn ich komme, sage ich Servus.
Mhm.
Und wenn ich gehe, sage ich entweder ciao oder tschüss. Also, ich sage Servus, wenn ich komme.
Mhm.
Servus, Servus. Servus. Ja, servus, wenn ich komme. Ciao. Ciao. Tschüss. Nein, und tschüss, wenn ich gehe. Servus, wenn ich komme. Tschüss, wenn ich gehe.
Mhm.
Mhm.
Und was würdest du jetzt sagen?
Tschüss.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.